sprechen, was sind uns wichtige Themen für die Gemeinde, was ist im Moment dran, wie man so schön sagt. Und ich hatte am 10.12. eine Predigt gehalten hier zum Thema Berufen als Leiter. Und der Ältestenschaft war wichtig, jetzt einfach mal so ein paar Gedanken zur Richtung Leitung, auch biblische Akzente dazu setzen. Und wir malen also das Bild von Leiterschaft und wollen ja auch dann eine Ältestenschaft wählen und so weiter. Das wird uns ja noch beschäftigen. Und jetzt war ein bisschen Unterbrechung vom 10.12. bis heute, weil Weihnachten dazwischen war, Jahreswechsel. Und wir werden jetzt heute und die nächsten zwei Male, Bernd wird also am nächsten Sonntag auch predigen über Ältestenschaft und ich werde dann nochmal eine Predigt dranhängen am 18. zum Thema Leitung. Leiterschaft. Was sind eigentlich Aufgaben der Leiterschaft? Was hat das mit Autorität auf sich? Wodurch gewinnt man Autorität auch als Leiter? Und dann der Aspekt der Selbstleitung. Die ersten Gedanken, die ich dazu geteilt habe, war: Gott beruft Menschen zur Führung. Ich denke, diese Predigt gibt es auch noch und vielleicht hört ihr euch die nochmal an. Gott beruft Menschen, um seine Leute, um sein Volk zu führen. Und der Schlüsselvers im Alten Testament ist in 2. Mose 19, Vers 17. Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Was wir heute erlebt haben, ist das, genau das eigentlich, nämlich dass Menschen uns hinführen in die Gegenwart Gottes. Und ein Gottesdienst ist ja nur dann sinnvoll, wenn Gott wirklich sozusagen spürbar auch da ist, wenn seine Nähe da ist, wenn Menschen das Gefühl haben, ich bin Gott hier näher gekommen. Und aus dem Lager heißt, Lager ist unser Alltag. Und wir brauchen das so nötig, immer wieder dahin geführt zu werden. Und es ist genau das, was wir hier erlebt haben, auch ein Stück. Es gibt zwei Seiten mit Blick auf Leitung. Menschen suchen nach Leitung. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und wir brauchen einen Leiter, wir brauchen einen Führer, nämlich Jesus Christus. Und der setzt auch in die Gemeinde Menschen, die das verstehen, die eine Begabung dafür haben, die ein Charisma dafür mitbekommen haben. Und gute Leiter führen einfach eben wirklich gern. Und wenn gut geführt wird, dann schließt man sich auch gern Leitung an. Dann haben wir noch den Aspekt angeguckt, wie Leitung geschieht, in einer Haltung des Dienens und nicht des Herrschens. Gute Leitung geschieht immer in Abhängigkeit von Gott. Also wenn jemand mal gepredigt hat, der weiß, man kann das alles vorbereiten, aber das Predigen selber, also das, was ich jetzt hier gerade versuche, das ist noch eine Sache für sich. Ja? Man kann alles auch mit sehr viel Routine vorbereiten und so weiter, aber man ist dann wirklich total abhängig, dass Gott auch da hinführt, wo er uns hinhaben möchte und dass man auch als Diener Gottes sozusagen dafür gebraucht wird. Gute Leitung hat auch geistliche Ziele vor Augen. Das war so ein bisschen eine Zusammenfassung der Predigt. Und heute möchte ich drei Aspekte von Leiterschaft hinzufügen, und zwar zunächst mal das in Fragen aufhängen. Was sind eigentlich Kernaufgaben von Leitern in der Gemeinde, die das Neue Testament uns zeigt? Und wenn man das sind alles Themen, die kann man seminarmäßig einen ganzen Samstag füllen. Und ich muss das jetzt sehr verdichten und verkürzen in der halben Stunde, die ich hier habe. Aber wenn man alle Aufgaben, die so gezeigt werden, wenn man das mal studiert und anschaut, dann kann man das aus meiner Sicht in vier Punkten zusammenfassen, die Leitung in einer Gemeinde insgesamt aufzuteilen hat und wahrzunehmen hat. Das Erste, was die Bibel uns zeigt im Neuen Testament, ist das Weiden. Luther sagt, weidet die Herde Gottes. Und wörtlich steht da eigentlich, hirtet die Herde Gottes. Also das ist dieses Wort Paimanio, also Poimen, von Hirten, und das ist sozusagen die Tätigkeit. Also der Hirte hirtet die Schafe oder Hirten die Schafe. Das ist etwas, was wir im Deutschen so nicht verwenden, sondern wir sagen dann weiden oder füttern oder führen oder so. Also alle möglichen Aspekte. Aber wenn ihr dieses Wort mal so da drüber schreibt und sagt, alles, was mit dem Wohlbefinden der Herde zu tun hat, ist der Dienst von Leitung. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 3. Die Ältesten unter euch ermahne oder ermutige ich, der Mitälteste und Zeugen der Leide Christi, der auch ich teilhabe in der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Und jetzt Vers 2, weidet die Herde Gottes. Und da steht, hirtet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzengrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Die neue Genfer Übersetzung sagt, sorgt euch um die Gemeinde, sorgt für die Gemeinde, die euch anvertraut ist. Das ist also dieser Begriff Weiden, das ist eine der zentralen Aufgaben. Was tut der Gemeinde gut? Was braucht die Gemeinde? Welches Wort braucht die Gemeinde jetzt? Ein Wort der Ermutigung, ein Wort vielleicht auch mal der Konfrontation. Alle diese Dinge spielen ja eine Rolle und nicht zu jedem Zeitpunkt können wir jede Nahrung gut gebrauchen und auch verarbeiten. Was würde die Gemeinde jetzt vorwärts bringen? Wie kann sie ihre Ziele, ihre Aufgaben, ihre Setzung in dieser Zeit erfüllen? Wofür hat Gott Gemeinde Arche Alzertal hier gesetzt? Wo geht's hin? Was sind die nächsten Schritte, die wir zu tun haben? All das gehört damit rein. Und welche Menschen sind da? Welche Bedürfnisse sind da? All das kann man zusammenfassen unter diesem Begriff, hirtet die Herde Gottes. Eine Kernaufgabe von Leitung. Das zweite ist das Leiten oder Führen. Und da sagt die Luther-Übersetzung ein ganz komisches Wort für uns. Sie sagt Regierer. Gott hat gesetzt in die Gemeinde Regierer. Das hört sich wirklich nach Politik an. Ja. So, also unsere Regierung, da ist uns das bekannt. Aber im Gemeindekontext ist das manchmal ein bisschen anders zu verstehen. Die Elberfelder sagt vorstellen. Römer 12, Vers 8. Wer Leitung ausübt, der tue es mit Eifer. Und wie sieht Leitung aus? Das macht Jesus vor. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie folgten und entsetzten sich, die ihm nachfolgten, fürchteten sich. Also hier meint Leiten, sich vor andere stellen oder vor anderen vorausgehen, Entscheidungen treffen, sich an die Spitze stellen, um eine Gruppe zu führen. Ja, das eine war mehr der Fürsorgeaspekt, was braucht die Gemeinde, was ist gut für die Schafe, und das andere ist mehr so dieses, wo geht's hin, und da gehen wir längs und wir stellen uns an die Spitze und oder vorstehen, ist ja auch damit verbunden, ja, dieses Vorangehen, Leitungsverantwortung übernehmen. Seht mal, Gemeinde leitet nicht Gemeinde, sondern Leitung leitet Gemeinde, und das mögen manche nicht hören. Weil dann bin ich ja nicht so beteiligt, dann bestimmen ja andere, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist die Frage, wen hat Gott als Leitung gesetzt? Und da muss man auch in eine Richtung führen und auch die Verantwortung natürlich dafür übernehmen. Und da haben manche schlechte Erfahrungen gemacht, und aber von den schlechten Erfahrungen dann zu schließen auf biblische Texte ist eigentlich nicht so, sage ich mal, ein guter Weg, sondern immer zu fragen, was sagt die Bibel? Und ich habe das gut oder schlecht erlebt, ist eine andere Sache, aber das hebt ja den Bibeltext nicht auf oder das, was die Bibel uns sagt. Das Hirten, das Leiten, das dritte ist das Wachen. Das ist der dritte Begriff, Apostelgeschichte 20, 28. Da heißt es, von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Hier geht es also um Paulus, das ist eine kleine Gruppe und einige Älteste, und dann hat er einiges ihnen zu sagen, er legt ihnen einiges ans Herz und er sagt dann, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Acht haben, wachen. Ja, das ist das, was ich hier ansprechen möchte. In der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, Aufsehern, Beobachtern, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Was meint das, wachen? Ist das jetzt ein kritischer Blick, dass man alle so durchleuchtet und Herr, zeig mir mal was über den, damit ich dem was sagen kann und so. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, aber wachen heißt wirklich nicht zu pennen, zu gucken, was läuft, was gibt es an Entwicklung, auch geistliche Entwicklung und wo ist Gott da drin, was können wir lernen? Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Mitglieder, die wir überwachen, sondern es bezieht sich auch auf, wo ist Gott heute wirksam? Es gibt so eine Initiative in Berlin mit Gott in der City. Das finde ich total interessant. Geh mal durch die Stadt und guck mal auch in einem urbanen Umfeld, wo ist Gott hier zu lesen? Das entdeckst du in Werbung, das entdeckst du in dem Ausdruck von Menschen. Da bekommt man ganz viele Impulse. Und das ist auch wachsam, durch diese Welt zu gehen. Wachsam auch durch die christliche Welt zu gehen, auch zu gucken, was lese ich, was ist gut und was ist nicht gut. Nicht unkritisch alles zu übernehmen, nur weil da ein christlicher Buchverlag dahinter steht. Ja? Wachen über die gesunde Lehre, sagt die Bibel. Wachen mit Blick auf Verführer. Wachen über eine gesunde Entwicklung der Einzelnen und der Gemeinde. Das ist Aufgabe von Leitung. Und Paulus sagt den Ältesten, wie hat das für die geklungen wohl? Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Kann man sich kaum vorstellen. Sag mal, wir haben doch zusammen angebetet, wir haben doch einen coolen Gottesdienst erlebt, wir haben doch alle die Hände gehoben und gesagt, wir sind mit dem Herzen da dran. Nee, sagt er, da werden Menschen aufstehen, die reden verkehrte Dinge. Um Jünger an sich zu ziehen und hinter sich herzuziehen, darum wacht. Eine ganz deutliche Aufgabe, die hier wörtlich auch so niedergeschrieben ist. Das hat etwas mit Informieren zu tun, dass ich weiß auch, in welche Richtung gehen bestimmte Dinge. Da muss man auch ganz viel lesen, sich beschäftigen damit, sich auseinandersetzen. Und das hat auch was damit zu tun, dass man als Leitung Ja sagt und Nein sagt. Nicht alles kann man zulassen, Leute. Das macht ihr doch zu Hause auch nicht. Oder macht ihr die Tür auf und sagt, egal, wer jetzt hier reinlatscht und was der auch sagt und meine Kinder verdirbt und so, spätestens dann würdest du doch sagen, du, hier ist die Grenze. Und Gemeinde ist auch, sag ich mal, von Gott gesetzt mit Grenzen. Es gibt die drinnen und die draußen, sagt die Bibel zum Beispiel. Ja? Und wer hat dafür Sorge zu tragen, dass das ordentlich läuft und dass das nicht schief läuft? Das sind die Ältesten. Und ich erinnere mich, als ich gläubig wurde, das war 1980 im Januar, und da war so ein Bruder in der Gemeinde, also nicht, dass ihr jetzt überlegt, wer war das jetzt oder so, ne? Aber das war so ein ganz großer, mit einer ganz dicken Hornbrille, ich weiß nicht, ich hatte richtig Respekt vor dem, wenn der betete so, dann habe ich immer gedacht, da ruht ganz besonders die Salbung drauf. So, ich war ja ein Anfänger im Glauben, und hatte keine Ahnung, ja. Und der hat dann so zum Beispiel in der Gebetsstunde, wir haben dann gekniet, so in der Gebetsstunde, wie das früher so war. Und dann habe ich mal so hochgeguckt und dann hat er die ganze Gebetsversammlung, jeden Einzelnen gescannt und beobachtet, auf wem der Geist ruhte und auf wem nicht. Und da habe ich ihn mal drauf angesprochen, habe gesagt, du hör mal, was machst du denn, warum schließt du nicht die Augen oder so? Ich meine, so ganz einfach, wie ein Kind fragt halt, ne? Und dann sagt er, nein, ich habe eine Setzung im Leib Christi, ich bin das Auge. Und ich sehe ganz genau, ja, und ich sage euch, das ging nachher weiter, der hat zum Beispiel, wir hatten einen jungen Mann, erinnere ich noch, der hat eine Bankkaufmannslehre angefangen, kam aus ungläubigem Hintergrund, der hat ihn dann beraten, nach den Gottesdiensten auf ihn eingewirkt, dass er seine Lehre abbricht und dass er dann nach Indonesien geht und Missionar wird, hat ihm völlig den Kopf verdreht. Und da habe ich mitbekommen, was das bedeutet. Ich war geistlich noch nicht so reif und hatte noch nicht das Format, dem zu widersprechen, weil er war so eindrücklich auch. Ne? Aber da hätten die Ältesten einschreiten müssen, hätten gesagt, du hör mal, stopp. Du sprichst dir hinterher nicht mit Leuten. Das, was du tust, ist nicht in unserem Sinne. Und das macht natürlich, da macht man sich natürlich nicht nur Freunde. Aber ihr würdet das zu Hause doch auch machen. Ihr lasst doch auch nicht jeden in euer Auto einsteigen, der an der Ampel die Tür aufreißt. Sondern sagt, es ist mein Auto, bitte schließ die Tür. Ja? Hier läuft das in dem Autoritätsrahmen, den ich stecke. Und genauso ist es in der Gemeinde auch. Und ich glaube, Gott setzt Leitung, damit auch da Schutz da ist. Das geht gar nicht um Kontrolle und all diese Dinge. Aber damit müsst ihr euch, und da möchte ich einfach verwerben, müsst ihr euch mit abfinden, dass Leute auch mal Nein sagen. Und ich meine, trotzdem habt ihr eure Ältesten liebt. Und das finde ich richtig cool. Ja? Also jetzt könnte man auch mal klatschen oder so an der Stelle. Ja, Ja sagen und Nein sagen. und nicht aus Böswilligkeit oder weil man jemand verhindern will. Nicht alles geht. Auch für was steht die Gemeinde hier? Was kann hier laufen und was kann hier nicht laufen? Und das ist ein Aspekt auch der Leiterschaft. Und viertens, wenn man das zusammenfasst, ist es das Haushalten. Oikonomos, der Haushalter. Und wenn man das jetzt im Lateinischen liest, ist das der Manager. Das hört sich für unsere Ohren auch komisch an. Also, das hat nichts mit Gemeinde zu tun. Doch, da steht Manus im Lateinischen. Und Manus heißt die Hand, also Handhabung, Haushalten, mit den Händen, verwalten. Das ist eigentlich auch ein Aspekt von Leiterschaft. Man spricht auch von Menschen, die ein ökonomisches Händchen haben. Und da steckt auch dieses Wort mit drin. Denn ein Leiter, heißt es Titus 1, Vers 7, soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Auch das ist geistlich, Leute. Und lasst uns nicht das so ausdifferenzieren. Also wenn jemand eine Gebetsstunde leitet, dann ist das geistlich. Und wenn jemand das Geld verwaltet, naja, dann ist halt menschlich. Ja? Brauchen wir nichts mit zu tun haben. Und manche haben da so richtig innere Spannung auch. Okay, sehr schön, vielen Dank. Manche haben da so richtig innere Spannung auch und können das nicht auflösen. So, die trennen das immer so, also das sind so zwei Welten, das ist das Weltliche, das Geistliche. Für mich ist das alles geistlich. Wir sind Menschen des Geistes, wir leben immer unter der Autorität des Heiligen Geistes und wir sollten auch in unserem Alltag den Herrn suchen und nicht nur, wenn uns das Lobpreisteam so wunderbar dahin führt. Und da gibt es viele schöne, gute Wege, ja, und das kann man auch lernen. Und das muss auch Leitung wissen und auch Leitung so umsetzen. Wir brauchen in der Gemeinde gute Verwalter. Und das hat nichts mit nur irdischen Dingen zu tun, sondern die Bibel sagt, man sucht nicht mehr an den Haushaltern. Und da spricht sie von Paulus, da spricht sie von Petrus, von Apollos. Das sind Leiterschaftsschwergewichte in der ersten Gemeinde gewesen. Und in dem Zusammenhang sagt sie, man sucht nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu sind. Jeder mit seiner Berufung, mit seinem Schwerpunkt, mit seiner Setzung. Und das gehört alles zusammen, sind Kernaufgaben. Hirten, leiten, wachen, haushalten. Und jeder hat eine andere Begabung oder einen anderen Begabungsschwerpunkt und bringt den im Sinne von Gesamtleiterschaft ein. So, das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, der Leiter üben ja auch Einfluss aus. Oder man kann das auch ein bisschen drastischer sagen, da zucken einige zusammen. Leiter haben Macht. Dann sagst du, nee, Macht, da wollen wir gar nichts zu tun haben. Aber wenn du die Bibel anschaust, dann sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Und da bist du bei dem gleichen Wort, alle Macht. Ja? Also es wird ihm etwas oder es wurde ihm etwas gegeben. Und wenn wir das Wort Macht noch mit einem kleinen Wort vorweg stellen, nämlich Vollmacht, dann habe ich euch alle wieder eingesammelt. Ja, wer will keine Vollmacht? Und da steckt das Wort doch auch drin. Das klingt für uns viel positiver. Wodurch hat man Autorität als Leiter? Das ist auch ein Thema für sich. Ganz kurz mal zusammengefasst, so drei Dinge, auf die Autorität sich gründet. Das Erste und das Schwächste ist Autorität durch eine Person. Oder eine Person, Entschuldigung, eine Position wollte ich sagen. Eine Funktion. Jetzt wählen wir einen Ältesten. Und jetzt ist er in einer Funktion, er ist in einer Position. Und wenn das die ganze Vollmacht ist, ja, dann ist das zu wenig. Man braucht nicht ein Amt, um Autorität auszuüben. Aber wer Autorität hat, dem kann man auch das Amt geben, weil er dann vernünftig damit umgeht. Ja? Also der Einfluss, die Macht bei manchen Leuten, erwächst aufgrund von einer Einsetzung. Ich bin ja gewählt, ich bin Jugendleiter. Oder seht mal, der Schornsteinfeger, ganz anderes Beispiel jetzt. Ja? Wer ein Hausbesitzer ist, weiß, also mit dem Schornsteinfeger darfst du dich nicht anlegen. Weil es gibt, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber in Hessen, als wir ein Haus hatten, da gab es einen Bezirksschornsteinfeger. Und wehe, der mochte dich nicht. Dann hast du verloren. Das kostet viel Kohle. Der kommt zweimal im Jahr und guckt und sagt, Herr Knorr, Sie kriegen für Ihre Anlage keine neue Genehmigung. Wisst ihr, was das kostet? Das ist ein Todesurteil für einen normalen Verdiener. Ja? Also der Schornsteinfeger, so dunkel der aussieht und so wenig du den machst, hat Autorität. Warum? weil er eine Position hat. Den musst du nicht mögen, aber mit dem musst du klarkommen. Dein Lehrer hat Autorität. Warum? Na, der ist gesetzt, der ist angestellt. Da kannst du rummachen, so viel du willst, nicht ungerecht behandelt fühlen. Der ist in der Position. Ja? Und da kannst du beten, Herr, nimm ihn fort. Oder ich weiß nicht, betest für eine gute Versetzung. Oder wie sagt man so, man lobt jemand weg, ja, dass man ihn endlich los ist. Aber solange der da ist, solange der im Amt ist und Menschen den gewählt haben oder eingesetzt haben, der einen Vertrag hat, solange ist er in der Position. Der Chef ist der Chef. Das muss ich akzeptieren. Ob er ein guter Chef ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und gut ist natürlich, wenn der Chef auch menschlich vernünftig ist und auch Verständnis hat und das irgendwie auch ausfüllt. Diese Autorität baut auf einer Stellung auf Satzung, auf Ordnung. Da kann man sich berufen auf die Satzung und sagen, guck mal, so wird man Ältester und so wird man es wieder los. Ich weiß nicht, ob es da drin steht. Das Raus ist ja meistens nicht geregelt, aber das Rein irgendwie. Ja? Und die Menschen folgen, weil sie irgendwie müssen. Sie sagen, naja, es ist so, muss ich mich mit arrangieren. Aber das ist die schwächste Art von Autorität. Wenn wir müssen. Das andere ist, wenn wir wollen, wenn wir es freiwillig tun. Ja? Das ist so ein Aspekt von Autorität. Der zweite, Autorität durch positiven Erfolg. Ich meine, wenn jemand da predigt und der löst das irgendwie ein, dann sagen wir, ja, das ist ja super. Ja, der redet nicht nur, sondern das passiert auch. Ne? So, also, oder wenn jemand zum Beispiel Gemeindeleiter ist und die Gemeinde brummt und geht nach vorne und so, dann hast du die Autorität der Menschen, meistens jedenfalls. Ja? Die Zahlen stimmen, die Gemeinde wird größer, wir haben so und so viel Taufen, das ist eine Steigerung, das nennt man neudeutsch dann Numbers, die Numbers müssen stimmen. Und was ist, wenn Leute weggehen? Da ist die Autorität auf einmal geschwächt. Sagt, dir vertrauen wir nicht mehr. Ja, dann stehst du da und dann, wenn so ein Drittel der Gemeinde weggeht auf einmal, das haut richtig rein. Und das ist die Frage der Autorität, woher kommt die jetzt? Und schlecht ist, wenn ein Leiter sich dann hinstellt und sagt, ihr müsst mir aber vertrauen. Wir müssen gar nichts. Vertrauen wird nämlich immer geschenkt und nie eingefordert. Ihr müsst gar nichts. Ihr seid alle freiwillig hier. Ihr könnt alle aufstehen und gehen jetzt. Warum sitzt ihr hier? Warum setzt ihr euch freiwillig meiner Rede aus? Weil ihr das wollt. Ihr wollt vorwärts kommen. Und ihr ahnt, dass der Bernd gesagt hat, Hartmut, das ist okay, wenn du predigst. Ja? Sonst würde ich nämlich nicht hier stehen. Spätestens, sag mal, nach den ersten drei Sätzen wäre Bernd nach vorne gekommen, hätte zu mir gesagt, du bist heute nicht dran. Das ist mein Job, ja? Aber wenn man etwas gut macht, wenn eine Gruppe Erfolg hat, dann sind Menschen auch bereit, sich anzuschließen. Sie liefen hinter Jesus her, weil der auch eine Massenbewegung ausgelöst hat, weil er ihre Hoffnungen angesprochen hat und irgendwie eingelöst hat. Aber auch diese Art von Autorität ist nicht dauerhaft und stabil. Und jetzt nochmal ein dritter Bereich, das ist Autorität durch ein eingelöstes Vorbild oder ein vorgelebtes Vorbild, ja? Gelebtes Vorbild. Und das ist eigentlich die stärkste Autorität. Ich meine, wir haben zwei Kinder, die sind jetzt erwachsen. Ich habe labern können ohne Ende. Christian, die Füße gehören nicht auf den Tisch. Und dann sagt er, Papa, wenn du das auch machst. Habe ich nicht gemacht, aber so, ne? Man hat nur Autorität, wenn man das auch lebt, was man sagt. Oder wenn man auch zu seiner Schwäche stehen kann. Ein Leiter, der auch mal sagen kann, Leute, das habe ich nicht geschafft und ich bitte euch um Vergebung. Der verliert nicht Autorität, sondern was passiert? Sag mal, wenn dem das schon so geht, der kann sich sogar entschuldigen. Dann sind wir bereit, mehr Autorität auch zu geben. Ja? Und Autorität wird immer gegeben. Und nie eingefordert. Menschen schenken ihr Vertrauen, weil sie den Charakter sehen, die Herzenshaltung eines Leiters. Und das braucht halt einfach auch Zeit. Ich muss jemanden kennenlernen, mich überzeugen. Und dieser Einfluss ist nicht an ein Amt geknüpft. Das heißt, du musst als Leiter nicht unbedingt ein Amt haben, um Einfluss zu haben, Autorität zu haben. Sondern Menschen geben dir Autorität. Sie geben dir das, weil sie sehen, du lebst so. Das ist, der ist echt oder die ist echt. Ja, da schließe ich mich gern, da höre ich hin. weil ich da etwas mitnehme, weil der authentisch ist. Das resultiert aus Integrität und auch einem Vorbild eben. Wodurch hat ein Leiter Einfluss und Autorität? Das sind jetzt nur drei Aspekte, man kann das noch mehr aufdifferenzieren, aber ihr merkt schon, das sind unterschiedliche Ebenen. Und ein dritter Aspekt von Leiterschaft ist die Selbstleitung. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist eigentlich ein ganz großes Thema. Paulus schreibt an Timotheus, hab Acht auf dich selbst, an einen Leiter, ein Leiter in der Gemeinde damals, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also hier auch, pass auf, ja, wieder dieser Wächterbezug. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten. Also hier wieder dich selbst, hab Acht auf dich selbst, du wirst dich selbst retten. Also es hat was mit mir zu tun. Und ich glaube, das ist der schwerste Aspekt von Leitung. Ich meine, wenn man hier so steht, ein bisschen geübt ist, das kriegt man alles hin. Aber zu Hause ist es immer am schwersten, das Christsein zu leben. Warum? Weil die kennen mich alle. Ja, und da ist das viel schwieriger, sich in den Griff zu kriegen, auch beherrscht zu sein und all diese Dinge. Ja? Achte auf dich selbst. Oder noch einfacher gesagt, pass auf dich auf. Ein Leiter muss zuerst mal auf sich aufpassen. Und dann hat er auch den anderen was zu sagen. Und das will ich noch ein bisschen erklären. Es geht also nicht nur um die, die mich hören, sondern auch um mich selbst. Und es ist wichtig, dass wir uns als Leiter selbst in den Griff bekommen. Das ist übrigens für alle Christen wichtig. Nicht nur für Leiter, aber für Leiter in besonderem Maße. Ohne Selbstführung scheitert jeder Versuch, andere Menschen auf gute Weise zu begleiten und zu führen. Und zu dieser Selbstleitung gehören vier Dinge. Das erste ist die Selbstverantwortung. Ich bin für mich selbst, für mein Leben, für meine Entwicklung, für meine Entscheidung, auch für die Resultate selber verantwortlich. Das muss ich irgendwann mal schnallen, dass ich nicht immer andere für mein Elend, auch für meine charakterlichen Defizite verantwortlich machen kann. Und das ist so ein gutes Übungsfeld in der Gemeinde. Und das machen ganz viele Leute, ehrlich. Wer immer Opfer ist, kann nicht Gemeinde leiten. Wer mit sich nicht im Reinen ist, das ist auch ein junges Ehepaar, das dann sofort ein Baby bekommt und eigentlich gar nicht rund ist mit der Beziehung und so weiter. Das ist schwierig, weil man sagt, wir haben selber so viele Themen und jetzt ist so ein kleiner Kerl, der schreit ständig und sagt, ich bin aber wichtig. Ja? Das heißt, du musst ein Stück auch mit dir fertig sein, rund sein, damit du dich einem anderen zuwenden kannst. Und wer immer irgendwie mit seinen Defiziten zu tun hat, jeder hat Defizite, das bleibt auch das ganze Leben so, das will ich auch dazu sagen. Ja? Aber so die grundlegenden Dinge, die müssen mal aufgearbeitet sein, bevor ich anfange, anderen zu sagen, wo es lang geht. Ich kann nicht immer andere verantwortlich machen für mein Leben. Da ist der Mann, der liegt auf der Bahre, 38 Jahre krank. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das ist eine lange Perspektive, 38 Jahre. Nie was anderes kennengelernt, immer zuletzt rangekommen. Und so. Jetzt kommt Jesus zu ihm. Mensch, das ist doch der Moment im Leben, einen anderen gibt es doch gar nicht. Und dann stellt Jesus auch noch die alles entscheidende Frage. Peter, willst du gesund werden? Und er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Der schiebt das von sich. Ich meine, begreift er, ist das schwer zu verstehen? Nein, ist gar nicht schwer zu verstehen, die Frage. Willst du gesund werden? Aber der hat sich so an seine Position des Liegens gewöhnt. Und was hat er davon? Jeder hat ja auch etwas davon. Dass alle ihn betüdeln, sagt der Norddeutsche. Ach, du arme Schweinchen. Ja. Keinen Menschen. Ja. Und so singen Leute ihre Klagelieder. Und Jesus geht gar nicht drauf ein und sagt, nimm dein Bett, steh auf und geh umher. Was heißt das? Wenn ich aufstehe, dann ist das Betüdeln vorbei. Denn dann habe ich Kraft und Gesundheit, mich um andere zu kümmern. Und nimm dein Bett heißt, komm bloß nicht auf den Gedanken, dich wieder in die alte Position zurückzulegen. Also beende das mal, weil mein Vater, weil meine Mutter. Ja, das ist schlimm. Es gibt so viel Zerbruch in Elternhäusern. Wir nehmen so viel Defizite mit, auch in christlichen Familien. Das ist so. Aber irgendwann musst du begreifen, spätestens mit 40 musst du damit durch sein. Spätestens wenn du heiratest, Kannst du nicht immer den Ehepartner ständig die Ohren voll nölen mit deinen Defiziten und dann der Leiterschaft das unterstellen und die Gemeinde müsste und was man alles nicht gemacht hat und so weiter. Also dieses Lied, Leute, ich kann es nicht mehr hören. Und dann sagt Gott zu mir, Hartmut, wo singst du denn dieses Lied? Und dem muss ich mich stellen. Das heißt Selbstleitung, das ist nicht euer Job, das ist mein Job. Da guckt ihr ja gar nicht rein. Und da brauche ich vielleicht sogar einen Seelsorger, einen Therapeuten oder was weiß ich, einen Begleiter, der mir hilft, da rauszukommen, bestimmte Sätze der Anklage nicht ständig zu wiederholen. Und wer Leiter werden will in dieser Gemeinde oder werden soll, der muss nicht komplett gesund sein. Das ist ja gar nicht die Forderung. Aber der muss angefangen haben, sich selbst mit sich auseinanderzusetzen und kann nicht immer seine Defizite in die Leitung einfließen lassen. Und das werdet ihr alle spüren, ob jemand damit durch ist oder nicht. Und dann wird es nämlich schwierig oder einfach. Ja? Und ich sage euch was, als jemand, der viele, viele Jahre in Gemeinden tingelt und Vorstände berät und auch Leiter ausgebildet hat, die Ursachen für die meisten Konflikte in den Gemeinden liegen an der Stelle. Es geht nicht darum, dass Leute nicht kompetent sind und all diese Sachen. Die haben Kompetenz, die können reden ohne Ende. Aber wie, die werden einmal kritisiert, dann, boah, dann geht das hoch. Und dann laufen Filme ab und all diese Sachen. Und dann crashen Vorstände auseinander und die Gemeinde kommt in Misskredit und es geht nicht vorwärts. Warum? Weil im Herzen eine Wunde ist, die nicht behandelt ist. Und dafür haben wir Gemeinde, dass dir mal jemand sagt, du, bei dir stimmt's nicht. Hat das schon mal jemand gemacht und was passiert dann? Das ist nicht so gut. Ja? Und ganz toll ist, wenn neue Leute, bekehrte Leute, so, die haben ja keine Ahnung, wie man sich hier benimmt, was man sagt und nicht. Und die stehen dann auf einmal auf, nach 2 Wochen, wo sie da sind, sagen, du und du, ihr habt doch irgendwie einen Konflikt. Und das ist ein Tabu für jemanden. Keiner spricht das an. Sind sie alle einig, da darfst du nicht beigehen, sonst hast du mit 3 Familien Stress in der Gemeinde und dann bleibt der 10. aus und all diese Sachen. Ja. Und ich meine, ich bin Kassierer, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Und was ich jetzt so ein bisschen humorvoll mache, das ist ein Elend hoch 3. Und ich sage nicht, dass es dein Problem ist, aber setz dich mit dir auseinander. Hör auf, diese alten Lieder zu singen. Oder anders gesagt, geh einfach selbstreflektiert durchs Leben. Du musst dich zunächst mal immer an deine eigene Brust schlagen und fragen, Herr, bin ich's? Das haben die Jünger ja auch gemacht. Selbstklärung, ja, Selbstverantwortung, dann Fürsorge, das läuft heute unter dem Begriff Selbstachtsamkeit. Achte ich auf mich selber? Man kann auch so in einem Dienmodus drin sein, dass man ganz leer pumpt und nur noch funktioniert. Und das merken Menschen auch und sagen, Mensch, es wird unserem Pastor gut tun, wenn er mal so 4 Monate eine Auszeit nimmt, den schicken wir jetzt irgendwo hin, damit seine Seele wieder irgendwie in Ruhe kommt. Und da muss jeder auch für sich selbst drauf achten. Ich meine, wir sind alle total leistungsbezogen erzogen worden, also auch im Reich Gottes. Ja? Gott ist zufrieden, wenn es vorwärts geht, wenn die Zahlen stimmen und so weiter und in so einem Dienstmodus. Und wo hast du mal Zeit, einfach nichts zu machen? Ich meine nicht faulenzen, sondern so kreative Stille. Das hieß früher Muße, heute heißt das Selbstachtsamkeit, ist aber genau das Gleiche. Für wahr, meine Seele ist still. Wann sind wir denn mal still? Können wir es überhaupt aushalten, still zu sein? Ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Unsere Seele braucht Nahrung. Und wenn wir das so gesungen haben heute, auch lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Dieses einfach mal so vor Gott sein und Gott wirken lassen und nichts machen müssen. Und ich bin jetzt einfach bei dir, Papa. Ja? Zu viele Leiter sind mit leerer Seele unterwegs und es braucht Zeit, um das Bewusstsein für die Nähe Gottes immer wieder zu erneuern. Und da ist auch das Stichwort Sabbat. Mach dir einen Sabbat. Was heißt das? Mich fragte jetzt gerade, am Freitag hatte ich so ein Mentoring-Gespräch oder Coaching-Gespräch. Und sagt, wie gestaltest du den Sabbat? Und war ganz erstaunt, ist gesagt, hey, ich führe einen sabbatorientierten Kalender. Hört sich gut an, ne? Das heißt, ich schreibe zuerst die stille Zeiten, die freien Zeiten rein, zuerst den Urlaub. Das andere kommt von ganz alleine. Ich habe viel mehr, als ich machen kann. ehrlich. Aber wehe, du hast das nicht reingeschrieben. Der Kalender ist viel mehr als eine Festhaltung von irgendwelchen Terminen, sondern der Kalender steuert auch mein Leben, dass ich dieses Gebot Gottes nicht missachte. Denn was nützt euch ein Leiter, der nichts mehr zu sagen hat, der leer gepumpt ist, der ständig auf der Überholspur des Dienstes ist? Das ist Selbstfürsorge. Und letzter Gedanke ist die Selbststeuerung. Selbststeuerung meint, ich werde nicht gelebt, meine Emotionen steuern mich nicht, sondern ich bin kontrolliert. Ich kann mich selbst kontrollieren. Ja? Selbststeuerung ist eigentlich das Zentrum der Selbstführung. Ich weiß nicht, ob ihr mal über einen Piraten nachgedacht habt. Was macht ein Pirat? Der kentert oder entert, besser gesagt nicht kentert, sondern entert, zum Beispiel ein Schiff. Ja? Und was macht er dann? Dann übernimmt er das Steuer und dann geht die Reise in eine andere Richtung. Wie heißen diese inneren Piraten in unserem Leben? Ich will es euch sagen, ganz kurz. Das ist zum Beispiel Angst. Da kommt auf einmal eine Angst in dein Leben, du könntest übersehen werden. Und dann tust du Dinge, wenn du das nicht wirklich bearbeitest, dann tust du Dinge, auch als Leiter, die diese Angst irgendwie eliminieren soll. Ja? Ein zweiter Pirat ist Zorn. Habt ihr mal einen je zornigen Menschen? Manche sind ja beim Autofahren, die sind ja total blöd. Die setzen ihr ganzes Leben aufs Spiel, nur um einen Überholvorgang bei dir zu machen. Und das ist für dich die Herausforderung, in christlicher Weise gelassen zu reagieren. Ein dritter Pirat ist zum Beispiel Enttäuschung. Das kann uns packen, Leute, ohne dass... Was steht dahinter, hinter meinem Handeln? Ja, ich bin nicht gesehen worden. Ein Zitat, das ich gefunden habe, lautet: Angst bringt die Vorstellungskraft hinter Schloss und Riegel und verliert dann den Schlüssel. Da sind wir Gefangene. Die Angst steuert uns. Selbststeuerung heißt, ich kriege mich in den Griff. Es gibt so innere Antriebskräfte in der Seele, die irgendwann ein Eigenleben führen wollen. Noch ein Beispiel. Ich habe mal einen Mentoring-Prozess gemacht mit einer Frau, die war so Mitte 30, Ende 30. Und dann in dem Ganzen war ganz locker, erzählt sie mir, was sie alles so gemacht hat. Und dann ja, Abitur gemacht und Ingenieurswesen studiert dann und so weiter. Irgendwie gearbeitet da, gefiel ihr dann nicht. Dann hat sie Krankenschwester gelernt und das war dann auch nichts. Und nun sitzt sie da und sagt, Hartmut, ich weiß nicht, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und dann arbeiten wir so miteinander und dann stellt sie im Verlauf dieser Arbeit miteinander, stellt sich raus, sagt sie zu mir, weißt du, Hartmut, ich habe das alles nur gemacht, um meinen Vater zu beeindrucken. Zwei Berufsausbildungen, das halbe Leben vorbei, nur damit der Papa einmal sagt, Kind, ich bin stolz auf dich. Dieser eine Satz, der ja eigentlich überhaupt nichts kostet. Und da entwickelt die Seele innen drin ein Eigenleben, ja, man wird gesteuert, man macht alles Mögliche, man reißt Bäume aus. Und was steht da eigentlich hinter? Diese Enttäuschung, ich bin eigentlich nicht gewollt oder ich bin nicht anerkannt. Und sowas gibt es auch in der Gemeinde. Corrie ten Boom hat gesagt, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Das habe ich mir auch, finde ich, guter Ausspruch, kurz und knapp. Meine Frage ist, wie heißt denn der Pirat, der das Kommando in deiner Gefühlszentrale hin und wieder übernimmt? Ja, wenn jetzt Leute gewählt werden und andere nicht, bist du dann enttäuscht und triggert dich das? Da hat doch jeder so seine Tricks, so seine Dinge. Leute, das muss unter die Kontrolle des Heiligen Geistes sowas. Wir müssen da selbst reflektiert sein. Wir müssen mit Gott da unterwegs sein, dass wir innerlich gesund werden. Und wir wollen beten dafür, dass das eben auch passiert, dass Menschen Leitung übernehmen, die nicht jetzt komplett irgendwie perfekt sind, schon gar nicht. Niemand ist perfekt. Aber die das so gelten lassen und auch sich da reingeben und sagen, ich muss mich zunächst mal auch selbst in den Griff geben. Hab Acht auf dich selbst. Ja? Leitungstechnik kann man relativ schnell lernen, aber sich selbst leiten ist langwierig und schwierig. Das ist jetzt keine Predigt heute, wo man einen Aufruf macht. Ich fürchte, ich müsste frustriert nach Hause gehen, weil ich keinen Erfolg habe. Wer will sich da schon outen? Aber ich weiß eins, Leute. Ich weiß, wie es in meinem Herzen aussieht und ich weiß deswegen, wie es in deinem Herzen aussieht, weil das sind Dinge, die uns das Wort Gottes sagt und ich will auch niemand da bloßstellen. Aber denke einmal darüber nach, arbeite das nach, höre das nach, hol dir nochmal die Predigt, ich glaube, die gibt es sogar im Download, ja. Setz dich mal hin und frag dich, wie läuft's bei mir? Wo muss ich eine Story mit Gott irgendwie bearbeiten? Wo muss ich auf mich achten, auf meine Seele? Und damit ihr genügend Futter habt, möchte ich euch zwei Bücher noch vorstellen, ganz zum Schluss. Das ist, Bill Hybels ist ja immer gut zu lesen, ne? Einfach, quadratisch und gut, das passt irgendwie alles. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Einfach, 10 Schritte zu einem aufgeräumten Leben. Das habe ich richtig im Urlaub mal durchgearbeitet. Ganz schlicht, also es ist nichts drin, was ich nicht schon wusste, aber irgendwie kommen dann doch Aspekte und dann setzt man sich damit auseinander. Das könnt ihr auch als Ehepaar mal lesen oder im Hauskreis mal lesen. Ja? Nehmt das mal, das ist ein richtig, richtig gutes Buch und ein noch besser und richtigeres Buch oder wie soll ich sagen, ja, das ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Das halte ich für eines der wichtigsten Bücher, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Das ist von Thomas Harry, das heißt von der Kunst, sich selbst zu führen. Und einige dieser Gedanken, die ich jetzt nur ansatzweise hier reingestreut habe, die sind hier sehr gut ausgeführt. Das ist ein Leiter in der Schweiz, hat also auch einen kulturellen Bezug zu unserer Kultur und wie der sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat. Und da konnte ich für mich ganz viel lernen. Und das möchte ich euch empfehlen am Ende nochmal. Ihr müsst das auch nicht lesen, aber dann betet, dass der Herr euch weiterführt. Und lasst uns beten, dass der Herr uns richtig gute Leiter schenkt, die nicht fertig sind, aber die bereit sind, auch auf sich selbst zu achten und damit dann auch der Gemeinde zu dienen. Ich danke euch. Gottes Segen.
Vielen herzlichen Dank, Hartmut, für diesen Input.